Vielleicht könnt ihr euch noch an Palmsonntag erinnern. Vor 2 Wochen, Palmsonntag, Jesus zieht ein in Jerusalem. Er wird begrüßt, und zwar überschwänglich. So mit Laola-Welle, kann man sagen. Die Menschen werfen das, was sie haben, einfach auf den Boden und rollen Jesus innerlich einen roten Teppich aus. Hosianna in der Höhe. Gelobt der, der da kommt im Namen des Herrn. Und darum geht es bei uns Christen auch heute. Einfach das, was wir sind und was wir haben, Jesus zu geben, zur Verfügung zu stellen, ihm unter seine Füße zu legen. Die Menschen damals warfen Palmzweige, vielen Dank, und sie warfen Kleider zu Boden. Sie haben Jesus begrüßt. Endlich ist er da. Jetzt wird alles anders sein. Auch für mich, für uns alle. So haben wir oft gedacht, vielleicht als wir uns zu Jesus bekehrt haben, an ihn hingewandt haben. Jetzt wird alles anders. Jetzt wird es mir besser gehen. Jetzt sind alle meine Probleme weg. Jetzt wird es mir auch finanziell besser gehen. Vielleicht werden mich jetzt andere Menschen bewundern. Jetzt bin ich endlich was. Und wie ist es gewesen, seitdem du Christ bist? Geht's dir besser? Bist du reicher geworden? Bist du ständig gesund gewesen in dieser Zeit? Ja, vielleicht sind sogar deine Probleme mehr geworden, seitdem du Christ geworden bist. Christenverfolgung und dass Christen nicht immer willkommen sind, das ist die eine Seite der Medaille, alleine wegen ihrem Glauben. Die andere Seite der Medaille ist, dass unser Leben sich, nachdem wir Christen geworden sind, in vielerlei Hinsicht nicht bessert, sondern es geht uns vielleicht in dem Sinne noch schlechter, dass wir noch mehr Probleme haben, dass wir vielleicht krank sind. Können wir in jeder Situation Hosianna rufen? Können wir Hurra, Hurra Jesus brüllen? In jeder Situation. Es gibt viele Gemeinden, christliche Gemeinden auf dieser Welt, auch in dieser Stadt. Es werden Lieder gesungen, ganz verschiedene Lieder, laut und leise. Manchmal können Lieder im Gottesdienst zu einem leeren Geplärr werden, weil wir nicht aus tiefstem Herzen das meinen, so meinen und zu Jesus kommen. Deshalb diese Frage heute: Ist Jesus wirklich mein Herr? Kann ich das so jederzeit sagen? 4 Gedanken dazu. Ist Christus wirklich der Herr? Dann möchte ich von der Plage des Egoismus sprechen und davon, dass Christus ins Zentrum unseres Lebens will. Er will ganz der Herr sein. Das Erste: Ist Christus wirklich der Herr? Wer ist eigentlich ein Jünger Jesu? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Die Gemeinde. Das ist mir zu allgemein. Jemand, der Jesus nachfolgt. Das heißt, wir alle. Ja, okay. Ist sehr allgemein. Ich ganz persönlich, Jesus nachfolge, meinst du damit? Okay, Jünger Jesu. Ja. Einer, der an Jesus Seite gehen möchte und Jesus erlaubt, dass er sein oder ihr Leben gestaltet. Jesus ist der Herr, der Meister. Und er soll bestimmen, er soll die Regie übernehmen ab jetzt. Und das ist der Beginn einer Jüngerschaft. Von Jesus lernen. Wie lange? Lebenslang, genau. Solange wir leben. Christus nachfolgen heißt nämlich, ihn als den Herrn anzuerkennen, in erster Linie. Ihm zu dienen, ihn zu lieben und anzubeten. Darum ging es am Palmsonntag damals. Darum geht es auch heute. Wir lesen im Lukas Evangelium Kapitel 6. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Beim Christsein oder Jüngersein geht es nicht darum, dass wir zu Jesus immer wieder Gott sagen. Herr, Herr, in einem Satz vielleicht dreimal, wenn wir beten oder singen. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob wir das so meinen. Es kommt nicht auf die Häufigkeit des Benutzens des Wortes Herr Jesus an, sondern es kommt darauf an, ob das tatsächlich so ist, ob wir Jesus als unseren Herrn verstehen. Nun, bei diesem Wort Herr in der deutschen Sprache haben wir Schwierigkeiten. Wir sagen Herr Müller, Herr Kowalski und Herr Abu Dhab, ja, irgendwie, gibt es verschiedene Namen. Jeder ist irgendwie Herr. Aber das heißt, wird etwas anderes, als wenn man sagt Herr Jesus. Die Bedeutung des Wortes Herr ist in der deutschen Sprache sehr abgeschwächt. Das ist nicht so gemeint wie vielleicht im Mittelalter. Wenn ein Bediensteter auf die Knie ging vor seinem Herrn, aufs Gesicht fiel und sagte Herr. Das sagen wir nicht zum Herr Müller, unserem Nachbarn. Das machen wir auch nicht so. Zur Zeit der ersten Christen haben die Sklaven ihre Herren Kyrios genannt, Herr. Und sie mussten es genauso machen, wie später im Mittelalter gemacht wurde. Wurde aber dieses Wort Kyrios in großen Buchstaben geschrieben, dann bezog sich das nur auf eine einzige Person. Auf welche? Auf den Cäsar, den Kaiser. Cäsar ist Kyrios, ist der Herr. Und das hat auch der Cäsar, der Göttliche, der sich so nennen ließ, auch von seinen Untertanen im Römischen Reich erwartet. Er soll vergöttert werden. Alle anderen Götter könnte man nebenbei anbeten, aber er war der Größte. Der Kaiser von Rom, der Kyrios. Und wenn sich römische Beamten und Soldaten auf der Straße begegneten, da sagten sie immer, Ave Caesar, es lebe Caesar. Oder Caesar ist der Herr, ist Kyrios. Und dann entstand dadurch ein Problem für die Christen. Diejenigen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, konnten das nicht mehr so sagen. Warum? Weil für sie nicht mehr Caesar der Allherrscher war, der Alleinige, den man anbeten sollte, sondern Jesus Christus, Gottes Sohn. Deshalb, wenn einer sagte, Caesar ist der Herr, antwortete ein Christ, nein, Christus ist der Herr. Und das hieß für ihn, er könnte es schon einpacken und ein Testament schreiben, soweit das damals nötig war, denn es würde ihn das Leben kosten. In dieser Situation lebten damals die Christen. Ich spitze das extra zu, damit wir uns das überhaupt vorstellen können, was bedeutete, Jesu Namen zu nennen und zu sagen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus. Er hat für mich, sagte ein Christ damals, viel größere Bedeutung als der Cäsar, als alle Herrscher dieser Welt. Das ist die höchste Autorität für mich. Kann von keinem getoppt werden. Das Evangelium, das wir in der Bibel haben, ist die Botschaft vom Reich Gottes. Ist die Botschaft, ist die gute Nachricht davon, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in diese Welt gekommen ist, um uns Rettung zu bringen. Und das Evangelium stellt Jesus immer in den Mittelpunkt. Er ist das Zentrum. Das Evangelium vom Reich Gottes ist christozentrisch. Da spielt kein Kaiser und kein Bundeskanzler, kein Präsident eine Rolle. Jesus ist in der Mitte. Er ist der Wichtigste. Das hatte dann auch Konsequenzen damals für die Christen und das hat auch Konsequenzen heute für das Leben der Jünger Jesu. Also auch für unser Leben, soweit wir auch Jesu Jünger sind. Er soll im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. So weit, so gut. Wären wir nicht so egoistisch, wäre alles in Ordnung. Aber unser Egoismus steht uns im Wege oft. Wir stellen uns selber den Bein. Heute wird oft ein anderes Evangelium gepredigt. Ein Evangelium, das nicht unbedingt Jesus an erster Stelle stellt. Ein Evangelium, in dem Christus nicht Christus in der Mitte steht, sondern der Mensch. Ich bin wichtig, du bist wichtig. Es wird wie ein Verkaufsschlage angepriesen, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Das heißt, Leute, wenn ihr Jesus Christus annimmst, Markus, wenn du Jesus Christus annimmst, Mensch, wenn du dich bekehrst, wenn du dich taufen lässt, bitte, bitte, da haben wir schon das Problem. Das Entscheidende wird nicht auf die Seite Gottes gestellt, sondern auf die Seite des Menschen. Es ist doch Jesus, der uns annimmt. Gott in erster Linie und nicht wir, nicht umgekehrt. Und so wird manchmal der Mensch im Mittelpunkt gestellt. Manche Prediger und Evangelisten sagen, sieh doch, wie Jesus da an deine Herzenstür klopft. Er steht draußen in der Kälte. Lass ihn doch rein, den armen Jesus. So ungefähr. Als ob Jesus auf uns angewiesen wäre. Das ist doch seine Gnade und nicht unsere Gnade, dass wir ihn reinlassen. Seine Gnade, dass er zu uns kommt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Zuhörer meint, Jesus einen großen Gefallen zu tun, wenn er sich bekehrt. Kann sich Gott in die Abhängigkeit von eines Menschen begeben? Nein, sagt die Bibel. Wir haben vielleicht manchmal den Leuten gesagt, wenn du Jesus annimmst, da wirst du Frieden haben und Freude und Gesundheit und Wohlstand. Das wird heutzutage oft gepredigt. Wohlstandsevangelium. Da wirst du nicht mehr krank sein. Da wirst du immer sozusagen happy. Du gibst 10 Euro, kriegst du 20 zurück. Und so weiter. Oft werden die Interessen von Menschen angesprochen, um sie zu überzeugen. Jesus ist ein Retter für dich. Oder Jesus ist mein Arzt, er ist mein König. Das Ich wird in den Mittelpunkt des Evangeliums gestellt. Und darum dreht sich das Ganze. Und das schlägt sich auch nieder in Gottesdiensten, die menschenorientiert sind. Ich halte viel davon, dass sich Gemeinden verändern, aber um Jesus herum. Ich halte viel davon, dass sich Gottesdienste verändern, aber um Jesus herum. Der Fokus darf nicht von Jesus weggehen auf Menschen hin. Hauptsache, wir sind menschenfreundlich. Hauptsache, wir sind offen. Hauptsache, die Menschen kommen rein und fühlen sich wohl. Wenn das der einzige Argument ist, dass einer sich einer Gemeinde anschließt, dass er sagt, weil ich mich hier wohlfühle, dann ist es leider zu wenig. Das ist auch kein Grund, um einen Menschen zu taufen. Wenn der Glaube an Jesus Christus nicht da ist, du bist der Herr, ich bin ein armer Sünder und ich falle auf die Knie vor dir und bitte dich um Vergebung, dann ist einer nicht ein Christ geworden. Kein Jünger Jesu. Gottesdienste, Gemeinden dürfen nicht zu sehr menschenzentriert sein. Wir merken das auch in vielen Liedern und Gebeten, dass sich alles um ich dreht. Ja? Und wo bleibt Jesus? Ich habe Sehnsucht nach dir. Oder du stillst mein Verlangen. Es gibt ganz viele Lieder mit ich. In einer Gemeinde, wo ich früher war, haben wir einmal uns die Mühe gegeben und alle Lieder sind wie durchgegangen, die da so auf dem Markt waren und haben einfach die mit zu viel ich rausgenommen. Ist nicht viel übrig geblieben. Und das ist die Mode heute auch, dass sich alles um uns dreht. Dieses Egoistische. Auch Gebete werden oft menschenbezogen. Herr, segne mein Haus. Herr, gib mir gesunde Füße. Oder was auch immer. Herr, sei gepriesen, werde du groß, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das fehlt oft weitgehend. Und ich möchte dafür auch heute eine Lanze brechen, um zu sagen, Christus ist keine Droge, er ist der Herr. Er ist keine Aladdin-Lampe, die wir einfach reiben und er erfüllt unsere Wünsche. Nein, er ist auch nicht wie Opium des Volkes. Jesus ist der Herr. Und wenn du ihm dein Leben restlos auslieferst und sagst, du bist mein Herr, groß geschrieben, Kyrios, dann bedeutet das, du gehst auf seine Forderungen ein. Du gibst alles auf und er ist derjenige, der alles bestimmt. Stellt euch vor, die Polizei, wir hätten ein etwas anderes politisches Klima. Und Polizei oder wer auch immer würde unsere Ältesten, die Gemeindeleitung und mich eingeschlossen, verhaften. Und wir würden irgendwo, man hätte uns eingekerkert, eingesperrt und wir hätten da so richtig Hauer gekriegt. Also richtig. Was würde die Gemeinde machen? Beten. Die Frage ist, das ist schon gut. Die Frage ist nur, wie würde die Gemeinde beten? Wir haben vorher die Lesung gehört aus der Apostelgeschichte. Ich möchte das Ganze noch nicht lesen, aber die Gemeinde hat gebetet. Und zum Schluss betete sie, doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet haben, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten freiwillig das Wort Gottes. In solchen Situationen geht es darum, dass Gott sich groß macht. Das ist das Entscheidende. Das nicht darum, dass Gott gerade das macht, was wir uns wünschen, dass die Gefangenen gerade frei werden, dass sie Kraft haben, bei Jesus zu bleiben und immer zu sagen, er ist mein Herr, trotz allem, was ich jetzt erleiden muss. Kein Wunder, dass bei solchem Gebet, das damals gebetet wurde, die Gemeinde gestärkt wurde. Ich rede hier, glaube ich, nicht an der Wirklichkeit vorbei, sondern ich sehe, dass wir als Christen ein Problem haben. Denn im Glauben geht es um unsere innere Einstellung. Es genügt nicht, dass wir etwas andere Worte oder etwas andere Ausdrücke gebrauchen als vorher, nachdem wir Christen geworden sind. Gott will unsere ganze Art, unsere ganze Persönlichkeit, unser ganzes Denken gründlich reinigen. So ein Update machen mit uns, dass wir auf ihn konzentriert leben. Und er will, dass wir andere Maßstäbe bekommen, nach denen wir uns richten. Das ist es. Das bedeutet, wenn er der Herr wird, damit die Plage unseres Egoismus uns verlässt. Christus will also in das Zentrum unseres Lebens hinein. Manchmal gleichen wir tatsächlich den Menschen aus dem Mittelalter. Sie betrachteten die Erde als das Zentrum des ganzen Universums. Es war aber nicht so. Sie meinten sogar, das in der Bibel so gelesen zu haben. Heutzutage denkt kein Mensch so. Damals hat man sich geirrt. Und wir irren uns genauso, wenn wir uns so verhalten, als ob wir der Mittelpunkt des ganzen Alls und nicht Gott und Jesus Christus wäre. Was wir unbedingt brauchen, ist, dass wir zurück zum Zentrum, zurück zu Jesus kommen. Gott ist die Mitte, Jesus ist die Sonne und wir bewegen uns um ihn herum. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Das brauchen wir einfach. Weil wir das, sage ich mal, bei diesem ganzen Alltagsgeschäft, was wir haben, ob das Schule ist, Studium, Arbeit, Zuhause, Ehe, was auch immer, wir können es vergessen. Und auf einmal dreht sich alles wieder um uns selbst. Deshalb haben wir auch Gottes Wort, die Bibel. Es ist schwer, sie grundlegend zu ändern. Auch wenn was anderes gesagt wird, in Gemeinden, in Zeitschriften, in Büchern und im Internet. Als ich ausgebildet wurde, und ich wurde an verschiedenen Stellen ausgebildet, da wurde unter anderem gesagt, es geht um die verlorenen Seelen der Menschen. So ist es. Und sie eilen ihrem Verderben entgegen. Man hat sogar ausgerechnet, jede Minute gehen so und so viele Seelen verloren. Und die armen Menschen, fühlt ihr nicht mit ihnen, habt ihr kein Erbarmen mit ihnen. Und wir meinten, die armen Menschen, da hat er recht, die verlorenen Seelen. Es ist irgendwas dran. Aber ich denke, man hat sich wiederum auf eine Seite begeben, auf einen Punkt, dass man einfach den Schwerpunkt von Gott wiederum zu Menschen gebracht hat. Es stimmt, Menschen, die ohne Gott leben, fahren oder gehen in die falsche Richtung, in die Verlorenheit. Gott ist aber der, der retten möchte. Der Schwerpunkt soll aber gelegt werden auf den Retter, auf Gott. Und dass dieser Gott Menschen zu sich selbst zieht. Der entscheidende Beweggrund für die Menschen sollte Christus der Retter sein. Und die entscheidende Motivation, dass wir das Evangelium predigen, sollte der Herr sein, Jesus Christus. Wir möchten gerne vom Gottesreich erzählen, das Evangelium. Und so helfen wir beim Bau des Reiches Gottes. Vielleicht wird heute zu sehr ein modernes Evangelium gepredigt, wo man nur verheißungsvolle Verse aus der Bibel sich herausholt und sagt, auch wenn die Verse stimmen, die stehen doch in der Bibel, denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und ihm glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mit solchen ausgesuchten Versen versucht man sogar, systematische Theologie aufzubauen. Die ganze Lehre der Kirche oder der Gemeinde. Man lässt aber dafür andere Bibelstellen aus, die auch wichtige Aussagen haben. Das sind Forderungen, mit denen wir in der Bibel auch konfrontiert werden. Wer hat uns dazu ermächtigt? Keiner. Diese Freiheit haben wir nicht. Es soll das ganze Evangelium gepredigt werden. Stellen wir uns vor, es gibt eine Hochzeit, die hatten wir hier Samstag vor einer Woche. Da kommt ein Augenblick des Eheversprechens. Das ist immer schön, stehen zwei Menschen da und sie trauen sich, sich dem anderen zu versprechen oder sie gegenseitig zu versprechen. Und der Bräutigam sagt, ja, ich nehme dich, sage ich mal, Eva, als meine Köchin. Wie bitte? Die Braut meldet sich, Moment mal, jawohl, ich möchte schon deine Köchin sein. Ich werde auch putzen, zu Hause alles sauber haben. Aber ich bin nicht dein Dienstmädchen. Ich werde deine Frau sein und ich will deine Liebe und dein Herz haben. Alles. Und zwar in guten und in schlechten Zeiten. So läuft es bei solchen Eheversprechungen. So ist es auch mit Jesus Christus. Er ist unser Arzt. Derjenige, der uns liebt, der für uns gestorben ist. Aber er ist auch derjenige, der unser Meister ist und der auch bestimmt, wie wir zu leben haben. Versteht ihr das? Er will uns ganz haben, nicht nur am Sonntag Und nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern ganz. Auch wenn sich das hart anhört, ist es so. Jesus hat nie gesagt, dass Christsein leicht ist. Christsein bedeutet Arbeit. Christsein bedeutet auch Anstrengung, sage ich mal so. Aber man hat ein hohes Ziel vor Augen. Er ist unser Heiland, er ist unser Arzt. Wir dürfen ihn aber nicht zerteilen und uns von ihm nehmen und von seinem Wort das, was uns gefällt. Nein, denn Jesus Christus will in unser ganzes Leben. Und das Letzte und das Kürzeste. Wir bringen das Ganze noch einmal auf den Punkt. Er will ganz der Herr sein. In der Bibel heißt, Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir so frühstücken am Sonntag, dann nehmen manche Nutella, manche Honig, Marmelade oder was auch immer. Ich spreche nur die süßen Sachen an. Aber es wäre nicht gesund, wenn wir nur Nutella gegessen hätten und das Brot hätten wir auf dem Teller liegen lassen. Wenn wir nur Nutella abschlecken würden oder unsere Kinder das machen würden, würden wir sagen, hallo, und was ist mit dem Brot? Ja? Es wäre interessant, einmal zu sehen, was geschehen würde, wenn ein großes Konzil der Kirchen, sage ich mal, Konzil der Theologen, der evangelischen Kirche entschieden würde, dass es keinen Himmel und keine Hölle mehr gibt. Ich würde sagen, es wäre sogar möglich, wenn ich so manchmal Kirchengeschehen beobachte. Wie viele Menschen würden in den Kirchen bleiben? Ich glaube, kaum welche. Die würden alle weglaufen. Haben gesagt, wenn es keinen Himmel gibt und keine Hölle, was habe ich hier zu suchen? Ich habe weder Belohnung noch Bestrafung. Dann gehe ich gar nicht hin. Was haben wir noch hier zu suchen, würden viele sagen. Keine süße Beigabe, Nutella, und keine Peitsche, sage ich mal. Kein Zucker und keine Peitsche. Ja. Dann brauchen wir nicht in die Kirche zu gehen. Gott ist ein Gott, der uns die Liebe gibt und die Erziehung. Einer, der uns in unserer Persönlichkeit bilden möchte. Und wir brauchen kein fünftes Evangelium. Es reicht, wenn wir die vier Evangelien haben, die in unserer Bibel stehen. Petrus hat gepredigt am Pfingstsonntag und hat unter anderem gesagt, mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das hat die Menschen ganz schwer getroffen. Ihnen wurde auf einmal klar, wer Jesus ist. Und als sie das hörten, traf sie das mitten ins Herz. Und sie fragten, erschüttert, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagte, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und jeder von euch lasse sich an den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir wissen, dass an diesem Tag, wie viele Tausend sich haben taufen lassen? Bitte? Apostelgeschichte 2, nachlesen. 4000. Sehr gut. Okay, also, das ist das Evangelium. Und die Antwort auf das Evangelium ist, dass die Menschen einfach darauf antworten, dass sie umkehren, dass sie ihr Herz, ihr ganzes Leben Gott geben. Im Römerbrief fasst das Apostel Paulus zusammen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Bekennen alleine reicht nicht aus, sondern der Glaube aus dem ganzen Herzen. Und mit dem ganzen Herzen ist unsere ganze Persönlichkeit gemeint. Glauben. Dieser Glaube ist kein Lippenbekenntnis. Das ist ein Leben mit allen Bereichen des Lebens. Jesus ist mehr als Heiland. Er ist der Herr. Er hat uns gerettet, aber er möchte auch jetzt, heute und morgen, als der Herr und Meister in unserem Leben sein. Und ich wünsche uns allen, dass es auch so ist. Und zum Schluss möchte ich noch zusammenfassend die Punkte nennen und fragen, ist Christus wirklich der Herr? Ja, okay. Dann, wo bin ich denn? Ich bin ganz weg. Mach dich frei von der Plage deines Egoismus. Er will nämlich ins Zentrum deines Lebens und er will endlich ganz der Herr über dein ganzes Leben sein. Ich möchte jetzt ein kurzes Gebet sprechen und ihr seht das Gebet von Nicolas von Flüe. Und damit das vielleicht bei uns hängen bleibt, würde ich vorschlagen, dass wir alle aufstehen und das Gebet gemeinsam lesen. Herr, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Gib alles mir, was mich fördert zu dir. Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Wir kommen jetzt zur